qualifizieren Sie sich so weit wie möglich, so hoch wie möglich. Es werden immer mehr höher qualifizierte Mitarbeiter gesucht.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewpartner für euch. Ich bin nämlich hier in Bad Homburg beim Bundesverband der Sicherheitswirtschaft und mir gegenüber sitzt der Herr Hildebrand, der ist hier der stellvertretende Geschäftsführer. Hallo, Herr Hildebrand.
Hallo, Herr Zitzmann.
Ja, vielen Dank für das Interview, dass ich da sein darf. Stellen Sie sich doch mal bitte kurz vor, ein bisschen privat und was Sie hier im Verband machen.
Ja, also mein Name ist Martin Hildebrand, ich bin 48 Jahre alt. Meines Zeichens Jurist, privat, nur ganz kurz geschieden, keine Kinder, nur zwei Katzen und seit 1999 hier im Verband als stellvertretender Geschäftsführer für den Bereich Arbeitsrecht, Tarifrecht und andere Dinge zuständig.
Gut, vielen Dank soweit. Was macht denn dieser BDSW so genau? Was sind da so die Inhalte?
Naja, der BDSW ist ein Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband. Wir haben etwas über 910 Mitglieder von den ungefähr 3.700 Unternehmen, die es in diesem Bereich in Deutschland am Markt gibt. Die Hauptaufgabe des BDSW ist mit Sicherheit die Tarifarbeit. Wir verhandeln so um die 70 Tarifverträge bundesweit. Da sind sehr viele regionale dabei, aber eben auch ein paar bundesweite, die sich auf alle Mitarbeiter beziehen. In diesen Tarifverträgen, den Entgelt- und Lohntarifverträgen, haben wir so um die 400 Lohngruppen. Also das ist schon eine ganze Menge, was man da verhandeln und bearbeiten muss. Daneben machen wir natürlich viel Lobbyarbeit, jetzt insbesondere bei Gesetzesvorhaben, die die Branche angehen. Also beispielsweise die Änderungen im Gewerberecht haben wir ganz intensiv begleitet. Wir beraten unsere Unternehmen in Bezug auf arbeitsrechtliche und tarifrechtliche Probleme. Aber wir bringen natürlich auch, und das ist ja auch eine der Hauptaufgaben eines Verbandes, die Unternehmen zusammen. Wir stellen unsere Plattform für Netzwerkarbeit zur Verfügung, sowohl untereinander als auch nach außen.
Vielen Dank für diesen Überblick. Sie haben gesagt, Sie haben hier über 70 Tarifverträge, an denen Sie da beteiligt sind. Es kommen ja immer wieder auch von Mitarbeitern aus der Sicherheitswirtschaft so die Forderungen, wäre es nicht möglich, einen bundesweit einheitlichen Tarif, das alles Gleiche verdienen? Woran scheitert denn sowas? Scheitert es an der Gegenseite, an Verdi, oder woran scheitert sowas?
Das scheitert nicht nur an der Gegenseite, das scheitert auch an internen Dingen. Also das ist diese regionale Struktur, die wir haben, die ist natürlich historisch begründet. Mhm. Unsere Landesgruppen haben schon immer die Tarifverträge autark abgeschlossen. Mhm. Und da wurden natürlich immer die regionalen Gegebenheiten und Bedingungen und Voraussetzungen zugrunde gelegt. Das haben wir schon vor ein paar Jahren mal versucht, zumindest durch eine gleichbleibende überregionale Struktur ein bisschen zu verbessern. Das ist uns auch gelungen, aber wie es so ist bei regionalen Abschlüssen, die entwickeln sich natürlich auch weiter. Und so haben wir jetzt schon wieder Strukturen, die so ein bisschen divergieren. Also ich glaube, vor ein paar Jahren waren wir vielleicht noch ein bisschen enger beisammen. Es hat aber nicht nur mit den Strukturen zu tun, sondern es ist natürlich auch ganz klar, die Lohnunterschiede, wie Sie gesagt haben, sind schon zwischen den Bundesländern recht groß. Mhm. Und es ist sehr, sehr schwierig, die zusammenzubringen für unsere Seite und natürlich auch für die Gewerkschaftsseite. Natürlich ist es auf Seiten des Sozialpartners verständlich, dass da immer Leuchtturmlösungen angestrebt werden. Nur man muss natürlich auch verstehen, dass das von unserer Seite sehr, sehr schwierig ist, sowas durchzusetzen. Auch die Frage, ob das immer unbedingt gewollt ist. Auf jeden Fall steht das Thema momentan noch auf dem, also wir sind da noch dran. Wir hatten das vor ein paar Jahren ja schon mal mit unserem bundesweiten Mindestlohntarifvertrag auf jeden Fall soweit, der leider keine Verlängerung erfahren hat. Aber da würden wir vielleicht nach Auslaufen der jetzigen Tarifrunde doch mal wieder mit der Gewerkschaft ins Gespräch kommen wollen, um das zu machen. Was einen völlig einheitlichen Tarifvertrag angeht, also nicht nur die untersten Lohngruppen, das halte ich momentan für sehr, sehr schwierig. Hm.
Noch eine zweite Frage. Es gibt ja bis auf ein, zwei Ausnahmen keinen Tariflohn für den Meister für Schutz und Sicherheit. Wäre das nicht auch mal eine Aufgabe, wo man sich vielleicht mal zusammensetzen könnte.
Das könnte man machen, aber auf der einen Seite ist der Meister jetzt nicht unbedingt eine Qualifikation, die am Markt so sehr verbreitet ist. Mhm. Und auf der anderen Seite, die dies haben, sind, glaube ich, in einer Position, in der sie nicht unbedingt mehr nach einem Tarifvertrag bezahlt werden sollten. Ja, also das ist schon eine sehr hohe Qualifikation. Und ich glaube, da kann man schon auf einzelvertraglicher Basis mehr erreichen, als wenn man das auf tariflicher Basis macht.
Wie sind Sie denn selber zum BDSW gekommen? Was haben Sie denn vorher gemacht?
Ich bin im Prinzip beim BDSW Berufseinsteiger gewesen. Also okay. Ich habe in Mainz Jura studiert, habe lustigerweise während meines Studiums für eine ganz kurze Zeit sogar für ein Mitgliedsunternehmen des BDSW gearbeitet. Ich möchte jetzt nicht sagen, für welches. Und danach ein Kommilitone von mir war damals über den Professor Gusi, der damals in Mainz gelehrt hat und sich mit dem Sicherheitsgewerbe beschäftigt hat, so ein bisschen in Kontakt mit dem BDSW auch. Und als dann die Stellenanzeige kam, habe ich mich einfach beworben und bin dann hier als damals noch Referent für Arbeits- und Wirtschaftsrecht zum BDSW gekommen.
Sehr interessant. Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit hier im Verband? Was finden Sie vielleicht nicht so gut?
Also auf der einen Seite ist es eine unglaublich vielschichtige Tätigkeit. Sie haben mit unglaublich vielen Menschen zu tun, auf den verschiedensten Ebenen, die ganzen Gremien, die ganzen Institutionen, mit denen Sie zu tun haben, die Mitglieder. Also es ist schon wirklich sehr interessant. Und genauso interessant ist es natürlich, mit vielen unterschiedlichen Themen Sie zu tun haben. Ja, nicht nur die Personen. Also wir beschäftigen uns hier mit Rechtsgebieten, die so weit auseinandergehen. Das ist wirklich sehr spannend. Das ist vom Verwaltungsrecht über das Arbeitsrecht, manchmal sogar auch ins Strafrecht, ins Zivilrecht gehende. Okay. Das ist wirklich sehr spannend. Man kann sich mit den ganzen Rechtsänderungen, die ganzen neuen rechtlichen Vorschriften, die kommen, immer sehr schnell beschäftigen. Man hat eine Einflussmöglichkeit. Und das ist eigentlich auch das, wo ich sage, das ist ein bisschen eine negative Seite. Wir haben immer sehr viele Ideen, wir haben sehr viele Wünsche, aber der BDSW als Verband hat natürlich nicht so eine riesengroße Power, um Dinge, die man sich wünscht, die vielleicht auch notwendig sind aus Sicht des Gewerbes, dann durchzusetzen. Und das ist manchmal ein bisschen traurig, dass wir als Experten gute Vorschläge machen, auch Vorschläge machen, die die Branche weiterbringen würden und die im Prinzip Win-Win-Situationen generieren würden, aber bei der Politik mit sowas nicht durchdringen. Das ist ein bisschen schade.
Ja, Sie haben ja vorhin gesagt, Lobbyarbeit und jetzt auch die Änderung im Bewachungsrecht, auch da wäre vielleicht ein bisschen mehr schöner gewesen.
Es sind ein paar Sachen mit Sicherheit drin, die hübsch sind, aber das reicht bei weitem nicht aus. Wir haben ja auch danach eine Stellungnahme rausgegeben und haben gesagt, was uns da noch fehlt. Eine Sachkundeprüfung für diejenigen, die im Gewerbe als Unternehmer tätig werden, ist gut, aber wir wollten natürlich weitergehende Regelungen haben. Das ist schade, dass es nicht umgesetzt wurde. Andere Regelungen sind jetzt drin, die unseres Erachtens jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen wären also die Regelungen zum Tragen von Schildern und Dienstausweisen. Das ist jetzt ist nicht so das große Problem des Gewerbes gewesen. Es gibt andere Dinge, die man anders hätte regeln können. Aber so ist Politik. Da werden manchmal Strömungen aufgenommen, die vielleicht nicht ganz so entscheidend sind.
Ist auch eine Frage des Datenschutzes, dass dann Hinz und Kunz weiß, wie ich heiße, wenn ich hier Kontrollgänge mache, ob das so eine glückliche Lösung ist, aber lassen wir es mal so stehen.
Naja gut, es steht natürlich auch ein bisschen der Schutz der Öffentlichkeit dem entgegen.
Kein Thema, klar.
Und Sichtbarkeit des Tragens des Dienstausweises heißt ja nicht, dass man sehen muss, was draufsteht. Muss ja nur so getragen werden, dass man sieht, dass da einer ist.
Ja, also gut.
Schon eine kleine Rechtsberatung.
Okay. Ja, ich habe auch von einer Firma, die dann gesagt haben, ja, der hat vorne steht drauf Sicherheitsfirma und hinten steht der Name drauf. Man kann den Namen so nicht sehen oder trägt den Ausweis sichtbar mit dem Namen drauf.
Das ist ausreichend.
Also gut. Wenn jetzt ein Unternehmer überlegt, in den BDSW einzutreten, was hat er denn da für Vorteile davon? Weil es ist ja nicht ganz billig für ein kleines Unternehmen.
Ach, angesichts der Power, die wir hier zur Verfügung stellen, halte ich es schon für sehr preisgünstig. Zum einen ist da natürlich die Mitwirkungsmöglichkeit. Wenn Sie Mitglied des Verbandes sind, werden Sie zu allen Sitzungen, zu allen Gremien eingeladen. Da können Sie teilnehmen, Sie können Ihre Meinung äußern, Sie können Einfluss nehmen, sowohl auf politische Vorgänge als auch, was für viele sehr wichtig ist, auf tarifvertragliche Vorgänge. Unsere Tarifabschlüsse werden in den Landesgruppen regelmäßig diskutiert, da kann sich jeder zu Wort melden, man kann sich in Tarifkommissionen wählen lassen, man kann da wirklich sehr viel bewirken, wenn man Mitglied des Verbandes ist. Zum Zweiten, was für viele Unternehmen bestimmt nicht unwichtig ist, der BDSW ist ja mittlerweile sowas wie eine Marke in der Sicherheitslandschaft. Man kennt uns, man weiß, die BDSW-Mitglieder erfüllen gewisse Standards, erfüllen gewisse Voraussetzungen. Somit kann eine Mitgliedschaft natürlich auch ein Marketinginstrument sein für ein Unternehmen. Ganz wichtig, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist dieses Thema Netzwerke und Kontakte. Sie kommen also mit sehr vielen Personen und Unternehmen und Institutionen in Kontakt. Einmal natürlich mit den Mitgliedern, ganz klar, auf den Landesgruppensitzungen, auf unserer Jahresmitgliederversammlung, auf Fachausschusssitzungen und. Aber wenn Sie sich engagieren als Mitglied, dann eine gewisse Funktion auch übernehmen für den Verband, dann kommen Sie natürlich auch nach außen hin mit Institutionen in Kontakt, mit denen Sie unter normalen Umständen vielleicht nicht so in Kontakt gekommen wären. Und das ist natürlich für viele Unternehmen ein Vorteil. Und letztendlich die ganz praktischen Dinge, wir machen eine Rechtsberatung, wir helfen bei Problemen, die an uns herangetragen werden, und wir stellen unsere Tarifbescheinigungen zur Verfügung, sodass die Tariferhöhungen wahrscheinlich leichter durchsetzbar sind als für Nichtmitgliedsunternehmen.
Jetzt haben wir ja hier im Podcast auch viele Arbeitnehmer, die hören, was wäre aus Ihrer Sicht so eine sinnvolle Qualifikation, weil nur die Unterrichtung oder Sachkunde, denke ich, wird auf Dauer natürlich ein bisschen wenig sein, wenn man in der Sicherheitsbranche was erreichen möchte.
Ja, also da kann ich nur sagen, aim high, also qualifizieren Sie sich so weit wie möglich, so hoch wie möglich. Es werden immer mehr höher qualifizierte Mitarbeiter gesucht. Also die Sachkundeprüfung ist mit Sicherheit was Schönes als Voraussetzung für die Tätigkeit, für bestimmte Tätigkeiten. Aber ich sag mal, die Prüfung zur geprüften Schutz- und Sicherheitskraft ist schon mal das Mindeste, um eine gewisse qualifizierte Dienstleistung hier gut
durchzubringen, zu können.
Rüberzubringen. Und alles, was drüber ist, gerade jungen Leuten kann ich nur raten, einen der Ausbildungsberufe zu ergreifen. Ja? Je nachdem, ob das Talent eher auf der praktischen Arbeit liegt oder auch im kaufmännischen Bereich, wählt man die Servicekraft oder die Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Und darüber hinaus, ja, wie gesagt, Qualifikationen gibt es sehr viele. In unserer Ausbildungspyramide haben wir den Meister für Schutz und Sicherheit noch dabei. Man kann studieren, man kann sogar einen Master in Sicherheitsmanagement machen. Also nach oben hin sind die Grenzen offen und je höher die Qualifizierung, umso besser sind die Chancen. Das ist ganz klar. Und irgendwann ist man natürlich nicht mehr in der praktischen Arbeit, sondern im Managementbereich, und das kann einem ja nur gut tun.
Ja, jetzt schießen ja zurzeit die Lehrgänge im Bereich Studienlehrgänge aus dem Boden. Da gibt es ja inzwischen, ich sag mal, bestimmt 50 verschiedene Lehrgänge. Gibt es da welche, die der BDSW empfiehlt oder wo in irgendeiner Form in Anführungszeichen mitmischt?
Wir haben von Anfang an kooperiert mit Kiel-Altenholz. Mhm. Wir haben viel mit Hamburg, mit Berlin, mit Bremen zusammengearbeitet. Mhm. Das sind so diejenigen, die uns besonders am Herzen liegen, was jetzt aber keine Wertung sein soll. Also es gibt mit Sicherheit auch an anderen Hochschulen hervorragende Lehrgänge, und da wird letztendlich der Markt entscheiden, was sich da durchsetzt.
Mhm. Gut. Was macht aus Ihrer Sicht ein gutes Sicherheitsunternehmen aus?
Was die Dienstleistung angeht, glaube ich, dass es wichtig ist, verschiedene Ansätze miteinander zu vereinen. Also es geht nicht mehr nur um die reine Personalgestellung für Sicherheit, sondern so eine integrierte Sicherheitsdienstleistung, die sich also auch mit dem technischen Aspekt, der immer wichtiger wird, befasst, halte ich für sehr wichtig. Da gibt es Angebote mittlerweile auf dem Markt, die da sehr interessant sind. Zum anderen, wenn wir das Personal anschauen, geht es natürlich wieder um das Thema Qualifizierung. Je höher qualifiziert die Mitarbeiter sind, umso besser ist die Dienstleistung. Das muss man einfach auch so sagen. Natürlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass sich Unternehmen an die rechtlichen und tarifvertraglichen Regelungen halten. Ist leider nicht immer so, sollte aber so sein. Und wenn ein Unternehmen übertarifliche Leistungen an seine Mitarbeiter ausgibt, kann das nur ein Qualitätsmerkmal sein. Man muss einfach wegkommen von diesem Thema, Sicherheit muss möglichst billig sein. Wir müssen auf das Thema Qualität Wert legen, wir müssen auf das Thema Qualifizierung Wert legen. Für ein Unternehmen ist es mit Sicherheit auch wichtig, ausgeprägte Referenzliste zu haben, wenig Fluktuation zu haben. Das sind alles so Qualitätsstandards, die man da zugrunde legen kann.
Mhm. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, rechtliche Rahmenbedingungen einhalten. Ich hatte jetzt mit mehreren Unternehmern schon gesprochen, die klagen, wenn sie zum Beispiel kurzfristig einen Auftrag kriegen, sie sollen in 3 Tagen 10 Leute für eine Veranstaltung stellen und müssen jetzt die Leute beim Ordnungsamt melden, dann dauert es 6 bis 8 Wochen, bis die grünes Licht bekommen. Wie kann man denn so eine Geschichte lösen?
Leider ist das so. Das ist, da fragen Sie mich jetzt, wie man die Quadratur des Kreises macht. Das ist eine sehr schwierige Situation. Ich könnte jetzt sagen, da muss das Unternehmen jetzt Mitarbeiter vorhalten. Aber das ist ja völlig unrealistisch. Das ist ja wirtschaftlich nicht zu machen. Ja. Da muss man sich mit anderen Lösungen behelfen. Das kann ich so nicht anders sagen. Aber man muss natürlich immer im Rahmen der rechtlichen Vorschriften sich aufhalten. Da muss man versuchen, seine Dienstpläne entsprechend anders zu gestalten. Ich weiß, dass es schwierig ist.
Man kann natürlich auch zeitweise mit dem Instrument der Arbeitnehmerüberlassung arbeiten, was natürlich durch die neuen rechtlichen Regelungen, die zum 1.4. in Kraft treten, auch wieder schwieriger wird. Ja. Es gibt Möglichkeiten, aber möglicherweise muss man dann auch mal einfach sagen, einen solchen Auftrag kann ich nicht durchführen. Mhm. Das ist zwar schade, ja. Und wir wissen auch, es gibt immer jemanden, der ihn dann durchführt, und auf welche Art und Weise der das macht, das wollen wir manchmal gar nicht wissen. Aber vielleicht sollte man dann wirklich als seriöses Unternehmen sagen, das, lieber Kunde, das kann ich so nicht leisten. Mhm.
Auch das Thema Arbeitszeitgesetz ist ja sicher ein Punkt, wo die eine oder andere Sicherheitsfirma damit ein Problem haben könnte, aber das würde jetzt zu weit führen. Was soll es sich denn aus Ihrer Sicht in der Sicherheitsbranche ändern, dass das auch das Image der Branche besser wird?
Ja, ich glaube, da kann ich mich nur wiederholen, man muss den Fokus auf Qualität legen. Mhm. Auf Qualität und auf Qualifizierung. Es kann einfach nicht mehr sein, dass derjenige den Auftrag bekommt, der das billigste Angebot abgibt. Das ist schon besser geworden in den letzten Jahren, aber es ist immer noch so. Man muss den Ausschreibenden irgendwo vielleicht auch erziehen, um mit einem guten Angebot hier den Zuschlag zu bekommen. Das ist gerade bei öffentlichen Auftraggebern sehr, sehr schwierig. Das wissen wir, weil die stehen natürlich auch unter einem gewissen Haushaltsdruck. Aber da muss man dann halt schauen, wie es funktioniert. Es kann, wie gesagt, nicht mehr sein, dass einfach nur der Preis das entscheidende Kriterium ist. Hier muss dran gearbeitet werden. Ja. Und wir müssen da ein Bewusstsein schaffen für eine Qualität, für eine Sicherheitsdienstleistung als qualitativ hochwertige Dienstleistung. Es wird auch immer Aufträge geben, bei denen das nicht der Fall ist. Aber ich denke, insgesamt gesehen muss die Branche in den Qualitätssektor reinkommen.
Ja, ich denke, es ist immer noch dieses Bild in der Öffentlichkeit von dem Nachtwächter, der rumsitzt und heutzutage am Handy spielt, dass die Mitarbeiter heutzutage Fremdsprachen können müssen, technische, psychologische, rechtliche und sonstige Kenntnisse haben müssen. Das sieht man draußen alles gar nicht.
Ganz genau. Und davon mal abgesehen, die psychische Belastung für so einen Mitarbeiter in so einem gefährlichen Bereich ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Also da gibt es ganz viele Aspekte, die da mit reinspielen. Und das muss man halt auch als Auftraggeber würdigen.
Ja, Herr Hildebrand, sehr nett, dass Sie für uns das Interview zur Verfügung stehen. Jetzt kommen wir so langsam zum Schluss. Können Sie unseren Hörern noch einen Tipp geben? Was haben Sie denn für einen super Tipp bekommen, in Ihrem Leben?
Ach, super Tipp in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ich den bekommen habe, aber ich würde, wenn Sie auch sagen, viele Arbeitnehmer hören zu, ich würde ganz klar nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Versuchen Sie, sich zu qualifizieren, versuchen Sie, sich persönlich weiterzuentwickeln und achten Sie darauf, dass man in dieser Pyramide des BDSW drin bleibt, nicht irgendwo irgendwelche kuriosen
Fantasielehrgänge,
Qualifizierungen macht, die keiner kennt, die nützen Ihnen am Ende nichts. Wichtig ist, dass man sich auf den anerkannten Lehrgängen bewegt und hier sich selbst qualifiziert, dann kann man nur weiterkommen und kann bessere Jobs und unter besseren Bedingungen arbeiten.
Sehr beliebt sind ja Personenschutzlehrgänge mit weit über 10.000 Euro.
Jetzt mal, wenn Sie wissen, was an uns alles herangetragen wird. Wir haben mal eine Zeit lang damit verbracht, wir haben das trügerische Bildungstitel, haben wir das genannt, zu verfolgen, die teilweise von Arbeitsagenturen gefördert wurden oder von Jobcentern, wo am Ende nichts anderes als eine Sachkundeprüfung rausgekommen ist. Ja. Hat ein halbes Jahr gedauert, Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung war drin und vielleicht noch ein Erste-Hilfe-Kurs und es hat sehr, sehr viel Geld gekostet, hat sowohl dem Arbeitgeber nichts gebracht, als auch demjenigen, der es gemacht hat für sich. Und sowas ist einfach nur Geldmacherei und da müssen wir von
weg. Ja, ganz genau. Grönung, ich hatte es neulich schon im Podcast gesagt, gibt es einen Fernlehrgang Waffensachkunde, wird auch gefördert.
Ach, ist auch
sehr schön. Da wird übers Internet geschossen.
Das haben wir bisher noch nicht gehabt. Aber es gibt, wo man Geld verdienen kann, gibt es nichts, was es nicht gibt.
Ja.
Da müssen wir halt auch bilden. Da müssen wir die Unternehmen bilden, da müssen wir die Auftraggeber bilden und irgendwo auch ein bisschen die Mitarbeiter bilden, damit die wissen, was ist richtig
und was ist falsch. Was ist Blödsinn, genau.
Ja.
Vielen Dank. Wie können die Hörer Sie erreichen?
Ja, am besten die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage des BDSW unter bdsw.de. Ansonsten meine E-Mail-Adresse ist hildebrand@bdsw.de und
genau. Können Sie mit mir in Kontakt treten. Ich werde es auch auf der Homepage bei uns nochmal verlinken. Ja. Herr Hildebrand, vielen Dank für das Interview und vielleicht ein zweites Mal.
Ich danke Ihnen, Herr Zitzmann.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.